32 Runden sind gespielt in der Super League. In Basel ist es ein Zeichen von grösster Harmonie, wenn sich Trainer und Goalie nach dem Schlusspfiff auf dem Feld anbrüllen. Bei den Grasshoppers hat es in den letzten 5 Runden gleich viele Barbecues von der Präsidentin mit Fans gegeben wie Punkte. In Winterthur träumt man schon ein ganz kleines bisschen vom Europacup. Und bei den Young Boys spielt auf einmal die Hoffnung vom Schweizer Nationalteam, wo aber noch gar keinen Schweizer Pass hat. Und damit herzlich willkommen zu der dritten Halbzeit, einem Fußballpodcast von Tamedia. Mein Name ist Florian Ratz und ich habe eine grossartige Runde bei mir, wie ich finde. Mir schräg vis-à-vis an seinem Lieblingsplatz steht Ulrich Hägi, der sich lang hat müssen bewerben, bis er hier teilnehmen durfte. Irgendwie hat, du hast Marcel rausgerätscht, der eigentlich eingeplant war.
Ja, so könnte man es natürlich jetzt auch verkaufen. Wäre sicher die bessere Schlagzeile, tatsächlich geht es ihm nicht so gut und hat heute Morgen noch mehr Ersatz beten. Und jetzt bin ich da.
Also, gute Besserung, Marcel. Dann mir vis-à-vis der Dominik Wiemann aus Bern, wo Tilman Pauls seinem Wunsch von der letzten Sendung nachgekommen ist und seine Haare nicht geschnitten hat.
Stimmt, ja.
Ist das die Meisterwelle? Du könntest, weißt, anstatt der Playoff-Bart, es könnte eine Meisterwelle werden bei Bern.
Ja, ich habe gemeint, also ein, zwei Wochen hätte ich, könnte eigentlich schon noch warten. Wie es jetzt so aussieht, geht es dann vielleicht auch nicht mehr bis Ende Mai oder bis Mitte Mai. Von dem her, ja, vielleicht warte ich noch mit Schreiden, bis sie meistens sind.
Das finde ich super. Und in sein Handy vertieft ist der Thomas Schifferle. Hallo Thomas.
Hallo Florian.
Du machst trotzdem mit, oder? Du bist noch am WhatsApp oder was machst du gerade? Insta, hast du deine neueste Insta-Story im Aufladen?
Nein, ich schaue, bin ich in der vierten ist wieder Tabelle.
Ich würde dir jetzt zuerst schnell freie Bahn lassen. Granit Xhaka ist deutscher Meister geworden mit Bayer Leverkusen.
Oh, du willst jetzt auch den Ozio?
Ja, unbedingt, ja.
Ja. Granit Xhaka ist hinter dem Simon Rolfes, der der Sportdirektor ist, und hinter dem Xabi Alonso, der der Trainer ist, die wichtigste Figur bei dem Triumph von Bayer Leverkusen. Und das sagt alles über seine Leistung aus in dieser Saison, die konstant hoch war, auf höchstem Niveau. Und es gibt auf seiner Position im Moment Clubfußball bezogen. Nationalmannschaft ist ein anderes Thema. Gibt es also nicht viel, wo man ins Wasser reichen kann. Er hat einfach eine überragende Saison gespielt. Und wenn du überall dich rumlässt in Deutschland, wenn du ehemalige Trainer gehörst, wenn du ehemalige Spieler gehörst, wie Michael Ballack, auch gestern, der selber eine grosse Figur war im Weltfußball, wie die über den Xhaka reden, als die zentrale Figur im Spiel von dieser Mannschaft. Und seine Saison hat er gestern gekrönt mit einem wunderbaren Goal zum 2-0. Das ist sein zweiter immerhin schon diese Saison. Also hat auch seine gnadenlose Abschlussstärke bewiesen. Es klingt jetzt alles vielleicht ein bisschen sehr euphorisch, weil man unter dem Eindruck ist von einer gesamten Mannschaft und von dem Trainer. Aber er ist wirklich, also ich habe sehr viele Matches gesehen von Leverkusen und er war wirklich einfach richtig gut gewesen. Ich würde mir den Granit Xhaka selbstverständlich auch für die Nationalmannschaft wünschen, wo er jetzt, sagen wir mal, in dieser gleichen Zeit, in dieser Saison nicht annähernd die Leistung gebracht hat. Mag damit zu tun hat, dass halt in Leverkusen alles ein bisschen runterläuft in den Nazi, dass dort die Qualität der Mitspieler ein bisschen grösser ist, dass der Respekt von der Mannschaft vor dem Trainer ein bisschen grösser ist. Einfach der Xhaka an der EM, das wäre eigentlich eine Voraussetzung dafür, dass die Schweiz das Gruppenspiel übersteht.
Ich würde sagen, dann ist eigentlich der Europameistertitel gesetzt. Kaum mehr zu verhindern.
Wahrscheinlich wird er ja packen bis zum Final, der Granit, weil es gibt ja keine Wäschereien in Deutschland.
Er wohnt auch nicht in Deutschland.
Nein, er hat es wirklich richtig gut gemacht. Und vor allem, was er hat in Leverkusen, er ist extrem diszipliniert. Also klar hat er gestern seinen kleinen Aussetzer gehabt, wo er sich noch im Stand von 3-0, wo er ausgewechselt wurde, hat er sich über irgendeine Banalität können aufregen, die längste Zeit. Aber jetzt auf dem Platz, muss ich sagen, ich glaube 4 Verwarnungen, das ist für ihn ja eigentlich Weltrekord. Oder zumindest persönlich ein Granit Xhaka-Rekord für eine Saison. Also er hat alles unter Kontrolle gehabt, die eigenen Nerven.
Uli, wo er zu Leverkusen gewechselt ist aus der Premier League, hast du das Gefühl gehabt, das ist ein Karriereschritt nach oben? Man hat ja das Gefühl gehabt, jetzt, was macht er eigentlich dort? Warum geht er dort an? Oder zumindest ich, wo jetzt so den Aufbau von Leverkusen nicht so im Blick hatte.
Ja, das hat ja niemand gedacht, dass das jetzt so rauskommt. Und ich glaube, wir alle haben gedacht, das ist ein Abstieg. Wieso gehst du von Arsenal weg, wo du auch ein Lieblingsspieler bist vom Trainer, auch eine Schlüsselfigur in dieser Mannschaft? Aber es gibt ihm recht, also ich meine, es ist eine Wahnsinnsgeschichte. Und was mir gestern wirklich extrem gut gefallen hat, ich habe dann am Schluss noch eingeschaltet, ist die einfach die unzähmbare Leidenschaft von diesem Publikum gewesen, wo schon hinter dem Goal gestanden ist eigentlich. Und jedes Mal, wenn es wieder eine Kiste gegeben hat, ist quasi die Bande zusammengekracht. Dann haben sie wieder alle vom Feld treiben und so. Und am Schluss hat der Schiedsrichter, glaube ich, vor 90 Minuten abpfiffen, weil er gedacht hat, das bringen wir einfach nicht mehr zu Ende sonst. Und das ist irgendwie, ja, natürlich irgendwie blöd, dass es dann, dass die sich nicht können so kontrollieren, aber irgendwie zeigt es halt auch Freude, also die wahnsinnige Freude von dem Publikum über den Titel.
Aber es war auch sehr kontrolliert, das Ganze. Natürlich unglaublich ausgelassen, aber ohne irgendwelche Ausschreitungen oder irgendetwas. Einfach ein Fest, und es war ja herzig, wo der Florian Wirtz, ein fantastischer Fußballer, und ich bin also gespannt, wo der noch hinkommt, das 4-0 geschossen hat, hat er ja jubelnd abgetrüllt. Und dann hat er plötzlich realisiert, da kommt die Menge auf ihn zu und dann geht er in meinem Jubel rein, Vater an, sagen, hey, bleiben zurück. Also, die sind vorbereitet gewesen, die Spieler. Ich glaube, die haben die ganze Woche, hat der Trainer die darauf eingestellt, was könnte passieren mit den Zuschauern.
Ja, es hat ja so ein bisschen erinnert an IBE 2008, oder? Dort sind sie auch schon Minuten vor Spielende gegen Luzern, nachdem das eigentlich das 2-1 vom Same 89. ist gefallen, sie eigentlich schon alle vor dem Platz gestanden. Dann hat man eigentlich auch nur noch darauf gewartet, bis die Lösung kommt. Und ja, ich meine, IBE war es 32 Jahre gewesen, im Meistertitel, mit dem Göpsi 31 Jahre. Es ist auch so für Young Boys, hat man immer davon geredet, und Vizenkusen kennt man ja auch, wo sich ja vor allem auch 2002 ist entstanden, wo sie ja wirklich jedem Wettbewerb auf dümmste Art und Weise, ja gut, Champions League kann man sagen, das Traumgoal vom Zidane dann gegen Real Madrid, aber sonst, wie sie eigentlich vor 3 Titeln sind gestanden und kein einziger gewonnen.
Ich muss schnell eine kleine Korrektur machen, du hast die Einschläge in die Presse nicht gelesen, das Vizekrausen ist nicht 2002 entstanden, Vizekrausen ist 2000 entstanden.
Okay. Ist das aber Umdrachen ist dann
nur... Das ist Vizekrausen. Ja, Unterhaching war 2000 gewesen, und das war die Bildzeitung gewesen, wo irgendein findiger Kopf den Begriff erfunden hat. Und die Zeitung hat letztens eben dann mal einen Artikel darüber gehabt, wie sie selber den Begriff erfunden hat.
Man hat sich ein bisschen selber auf die Schulter geklopft.
Ich bin selber auf die Schulter geklopft, genau.
Wie man so Sinn als Journalisten, oder? Weil sonst klopft uns ja niemand auf die Schulter. Wir machen es
halt Florian, soll ich nachher zu dir rüber und nach der Sendung?
Unbedingt, das wär mir eine Freude. Dann biegen wir doch ab in noch eine bessere Liga, nämlich in die Super League. Die heisst ja schon Super League, also von dem her. Und ihr dürft wählen, wo wollt ihr anfangen? Wohin zieht es euch?
Wahrscheinlich einfach mal das rein Sportliche. Das... ein gnadenloser Schnitt gegeben zwischen dem 6. und dem 7. Platz an dem Wochenende und die letzte Runde nicht mehr die spezielle Dramatik verspricht.
Dann fangen wir bei Luzern an.
Die Täuschung ist riesengroß. Heute war nochmal, wie gesagt, der Spiegelbild von der ganzen Saison. Aber wir haben sehr, sehr viele junge Spieler heute auf dem Platz, die ihr Potenzial gezeigt haben. Das macht riesen Freude. In Aussage sind 7 Luzerner auf dem Platz gestanden. Und das ist genau der Weg, den wir gehen wollen. Es war ein Lehrjahr für die Jungen. Das haben wir gesehen, die Enttäuschung ist riesengroß. Das ist jetzt das zweite Saisonziel, das wir verpassen. Aber ja, wir gehen nicht auf, wir werden stärker zurückkommen.
Das war Mario Frick auf SRF nach dem 2-4 aus seiner Sicht. IBE gewinnt 4-2 gegen Luzern. Zweimal bringt der Jan Kadak Luzerner in Führung, Sylvain Gonvula, Meshak Elia und zweimal Joel Monteiro drehen das Spiel. Und damit ist Luzern auf dem 7. Platz, aber nicht auf dem 6. und darf in die Abstiegsrunde gehen. Und damit ist eigentlich die Saison für Luzern beendet. Sie können sich jetzt, weiß nicht, um was kümmern, eigentlich um die nächste Saison. Eigentlich müssen sie jetzt Saisonplanung betreiben. Und man kann jetzt eine Saisonbilanz ziehen für Luzern. Und der Dominik ist, würde ich sagen, in der Startposition, weil er ist der, wo ihr das ein bisschen kritisch seht, was dort passiert.
Ja, ich meine, also schlussendlich verpassen sie jetzt die Top 6. Sie waren eigentlich auch die Mannschaft, die vor der Liga in der Meisterrunde reingezählt wurde. Darum wird es jetzt dann nicht ganz so einfach sein mit dem Spielplan in der Meisterrunde, mit der Verteilung der Heimspiele, aber das ist ein Detail. Ja, aus dem Cup gegen Delsberg, Delemont, aus dem Europa Cup gegen Hibernian, oder? Also, ja, ist jetzt auch nicht gerade das Schwergewicht. In der Liga, ein Spieltag vor der Trennung, vor der Meisterschaft, schon weg vom Fenster. Also, ist sehr ernüchternd. Und ich habe es ein bisschen gefunden, mit Mario Frick, ich war gestern im Match, näher, wie er so ein PK, wie er das probiert hat zu klären. Ja, es stimmt, mit den vielen Jungen, das ist so. Aber schlussendlich ist das auch seine Wahl, dass er auf die Spiele setzt. Und das hat man natürlich gemerkt, wie sie in diesen 7 Minuten nach der Pause die Führung herschenkt. Da hat man wirklich die Naivität rausgespürt. Und dann hat er aber erzählt, ja, in Länderspielpause hat man eben gemerkt, der ein oder andere Spieler zieht nicht mit, die hat man jetzt aussortiert. Ich glaube, er hat den Campo gemeint, der ja irgendwie im letzten Jahr so gut wie ein Eni hat gespielt, der Ademi auch nicht. Also so ein bisschen die. Und dann habe ich so ein bisschen einfach das Gefühl, da, er tut jetzt da einen Nebenschauplatz auf, um eigentlich eben von dieser relativ ernüchternden Bilanz abzulenken.
Also Max Meier hat auch nicht von Anfang an gespielt, der hat aber nicht gemeint.
Der hat er explizit nicht gemeint, ja.
Okay.
Ja, ich habe gestern auf Blue Statistik gehört, dass sie 18 Goal auf Standardsituationen bekommen. Und das ist also doch noch relativ viel, würde ich jetzt mal behaupten. Und ich glaube, Standards sind ja irgendetwas, wo man kann trainieren oder zumindest könnte trainieren, was nicht gar, wäre ja nicht ausgeschlossen. Und das ist dann schon, das wäre dann eigentlich Trainersache. Ja, ich bin beim Dominik, es ist ein Nüchtern von Luzern und wenn sie natürlich immer sich auf die Schulter klopfen, wie jung ihre Mannschaft ist, es ist eine Vereinspolitik, wo sie verfolgen, wo sie betreiben, dass sie junge wollen nachziehen, also müssen sie halt dann auch damit rechnen, dass dann so 7 Minuten stand kommen wie gestern. Natürlich, das kann euphorisch sein, in der ersten Halbzeit, aber dann ist halt, ja, dann fehlt halt dann vielleicht ein bisschen ins Funken Klasse und vielleicht haben wir im Sommer auch der ein oder andere Transfer da an dieser Runde, müssen wir auch sagen, falsch eingeschätzt. Also der eine, ich weiss noch, ich habe selber eine Geschichte geschrieben über den Teddy Oku, also das ist dann, ja, sehr weit davon entfernt von einem Spieler, wo eine Mannschaft könnte in eine Meisterrunde führen.
Ich finde, wir sind ein bisschen streng. Ja,
das sind mir bekannt, Uli.
Ja, sie haben jetzt das verpasst, aber ich finde wirklich die Philosophie vom Club auf sehr viele eigene setzen super. Ich meine, wenn sie jetzt in die Top 6 gekommen wären, würden wir alle jubeln, würden wir sagen, super, das ist das Vorzeigemodell vom Schweizer Fußball. Jetzt haben sie es halt nicht geschafft. Man kann sagen, das war auch enttäuschend jetzt in den letzten paar Matchen vielleicht. Aber ich muss sagen, ja, wer liegt dann vorne dran? Also das sind mehr oder weniger, abgesehen von Winterthur, alles Club mit recht viel, wo recht viel Geld in ihr Personal investiert. Vielleicht St. Gallen kann man abziehen, dann hat es ein paar, die dran sind. Ich denke an FCB, ich denke an GC, die sicher viel mehr Personal eingekauft haben. Ich glaube, für Luzern langt es im Idealfall wirklich mit dieser Philosophie unter Top 6 und wenn es halt nicht so gut läuft, lange es halt nicht. Was ich wirklich bedauerlich finde, auch für alle Klubs, auch für Basel, dass die jetzt ja, im Prinzip noch ein paar Güngeli-Matches spielen müssen, die mehr oder weniger niemand interessiert.
Aber Ueli, du kannst ja nicht so argumentieren, ja, wenn sie es geschafft hätten, dann würde man es alle loben. Sie haben es nicht geschafft, das ist ein Fakt. Und das, wir haben ja gesagt, dass sie Transfer, dass sie die Jugendpolitik betreiben, das ist ja gut. Aber dann ist halt einfach auch Gefahr da, dass du die Meisterrunde verpasst hast.
Finde ich auch. Eben darum, es ist jetzt für mich jetzt nicht eine riesen Enttäuschung. Also ich finde, ja, sie haben es nicht geschafft, aber man hat es jetzt auch nicht unbedingt, also ich habe es jetzt nicht unbedingt erwartet, dass die jetzt die Top 6 schaffen.
Die Mannschaft ist im Schnitt ein Jahr jünger als fast alle anderen. GC ist noch in der Nähe. Wenn du unser Wisecout-Tool das richtig ausrechnet, sind die im Schnitt 24,1 Jahre alt, wenn sie auf dem Platz stehen. Wenn man dann so irgendwie schaut, Zürich 26,5 oder Yverdon 27, Servette 27,5. Das hat sicher einen Einfluss. Und Thomas, wenn du sagst, ja, Standards kann man trainieren, das stimmt. Einerseits kann man das Verhalten bei Standards trainieren, andererseits natürlich, wenn man einen guten Offensivstandard hat, dann ist der Angreifer im Vorteil. Und das andere ist wirklich das Mentale bei Standards, dass du eben die nicht verwirren lässt. Weil man muss sagen, wirklich in der Super League in den letzten 4 Jahren ist es schon massiv aufwärts gegangen. Es gibt kaum mehr Teams, die einfach, ja, prügeln mal den Ball hoch vorne rein und vielleicht ist dann der Innenverteidiger dort und trifft den Ball. Also, wenn man zum Beispiel einem FCZ zuschaut, was dort alles an Bewegung drin ist, dann musst du bereit sein. Und es ist immer wieder überraschend, wie wenig parat das Verteidiger sind. Und ich glaube, wahrscheinlich je jünger du bist, desto weniger so Situationen hast du erlebt.
Ja, und ich meine, das Goal von Ibe nach dem Corner, jetzt in diesem Fall, ist ja genau so ein Beispiel dafür. Also der Ball kommt gut auf den ersten Pfosten, der Montero läuft halt gut dorthin. Er ist der Angreifer, er reagiert, er kann agieren und der Verteidiger muss reagieren. Also das ist für mich ein gutes Beispiel. An dem würde ich es jetzt auch nicht aufhängen. Aber ich finde trotzdem, ich meine, der Anspruch vom FC Luzern muss echt mehr sein. Und ich finde, man kann es nicht einfach auf die jungen Spieler schieben und sagen, jetzt sind wir halt nicht in die Top 6 hineingekommen. Jetzt hat man halt die Küngeli-Matchen gegen Lausanne, Uschi und Iverdon, was ja wirklich ein grösserer Schaden ist auch für die Mannschaft. Man ist wieder nicht im Europa-Cup und so weiter. Und ich meine, die Yashari gestern super gewesen, wirklich in der ersten Halbzeit überragend, der beste Spieler auf dem Platz. Den wird man verlieren im Sommer. Ja, 5 Millionen ist okay, ist aber sicher auch nicht ganz das, was man sich vorgestellt hat.
Es sind scheinbar 6.
6. Ja. Wobei mir hat eben ja, Journalist der Dani Wirsch von der Luzerner Zeitung gefragt, er hat mir eher gesagt, 5 Millionen Item, ist ein relatives Detail. Zum Beispiel Levin heisst er, glaube ich, Winkler. Habe ich gestern auch super gefunden. Ich glaube, er ist letztes Jahr aus Basel geholt. Hat dort nicht den Sprung in die Profimannschaft gefunden. Physisch enorm starker Mittelfeldspieler, aber auch gut im Ball. Also sehr wirklich viel so Talent. Aber trotz allem, also halt auch einige Feldtransfers. Badanuda, gut, der ist verletzt. In den hat man Hoffnungen gesteckt. Nicola Haas aus der Serie A gekommen. In den hat man Hoffnung gesteckt, spielt keine Rolle, ist glaube ich so gestern verletzt gewesen. Oku hat der Thomas angesprochen. Also ja, ich finde, es ist halt schon ein zweispältiges Bild, das sie da abgeben.
Man könnte sagen, im Nachwuchs arbeiten sie gut und die Jungen shooten, das ist toll, aber die Transfers, die man rundum gemacht hat, haben nicht funktioniert. Also auch Kemal Ademi, der glaube ich irgendwie dreimal auf dem Feld gestanden ist, glaube ich, in dieser ganzen Saison, jetzt mit unbekannter Verletzung, also offensichtlich aussortiert. Der hat ja eigentlich die Goal vorne schießen sollen. Man hat das Gefühl gehabt, das ist zwar ein Wandervogel und man hat das Gefühl, er hat den Koffer noch gar nicht ausgepackt, wenn er noch einmal ankommt. Aber dort hat eigentlich Mario Frick das Gefühl gehabt, ja, der schießt uns die Goal. Und das sind ja, ich meine, auch wenn man den Match gestern anschaut, auch nachdem sie 4-2 im Rückstand sind, können sie ja immer noch 4-4 machen. Was der Kacke ist, der Ball am Goal vorbeigeht, Also ich habe das auch noch geschafft, aber so von einem professionellen Fußballer denkt man, jo, der Ball 4-5 Meter aufs Goal wäre möglich. Aber Uli, ich habe dir das Wort abgeschnitten.
Ja, also vielleicht dort noch dazu. Ja. Also ich finde, ihr habt recht. Man muss vor allem Transfer schon kritisch anschauen. Also der Gürbic zählt wahrscheinlich auch dazu. Habe ich jetzt am Anfang gefunden, er hat einen recht guten Eindruck gemacht, aber macht dann jetzt auch sicher viel zu wenig Goal. Was ich wirklich ein grosses Problem finde, ist der Yashari. Also meine, der Yashari ist die zentrale Figur in diesem Team. Er geht jetzt weg und ist natürlich schon die Frage. Also den kannst du nicht einfach so mit einem nächsten Nachwuchsspieler ersetzen, außer du hast wirklich ein riesiges Glück und der nächste kommt. Aber das ist ein außergewöhnliches Talent und ist schon die Frage, wo es dann hingeht. Also, weil das ist ein extrem zentraler Spieler für den FC Luzern.
Dann wechseln wir doch zu IB. Wieder voll auf Meisterkurs, 6 Punkte Vorsprung, so wie wir es immer gesagt haben, null Problem. Und vorne wird wieder getroffen. Und was sehr lustig ist, Joel Monteiro, wo wir hier auch schon ein paar Mal drüber geredet haben, ist jetzt plötzlich die grosse Hoffnung für die Schweiz an der Europameisterschaft. Fußball ist schon eine sehr. Ein Geschäft, das schon so von Minute zu Minute sich verändert.
Wird er genug schnell eingebürgert? Schafft man es noch vor der Euro? Oder?
Also früher hat man da noch Druck gemacht vom Verband aus, oder? Wo es darum gegangen ist, dass der Murat Yakin seinen Schweizer Pass bekommt. Da hat es da Blickaktionen gegeben und dann hat der Ogi gesagt, der Bundesrat damals, ja, muss dann vielleicht schon schauen, hat dann aber immer bestritten, dass er Druck gemacht hat. Aber so wird's, oder? Und jetzt der Joel Monteiro ist im Kanton. Es ist lustig, ich habe jetzt gerade mit der Tillmann, ich glaube, das darf man schon sagen. Tillmann hat auch die Einbürgerung in Basel-Stadt geschafft. Also die Hürden scheinen dort sehr tief zu sein. aber man bekommt dann nicht den Pass überreicht oder so, sondern man wartet dann noch monatelang, bis in Bern irgendjemand, ich weiß nicht was, wenn jemand in Bern schafft und die Pässe rausgibt, was man dort noch macht. Sucht man noch den Stempel raus oder muss man nochmal wirklich schauen, der Tillmann, wo er 12 war, vielleicht hat er mal hinter dem Schulhaus noch geraucht dort in Deutschland, wäre das doch noch ein Hinderungsgrund. Aber auf jeden Fall, der Joel Monteiro hat das auch geschafft, eigentlich kantonal, wäre er einbürgert, aber es liegt jetzt irgendwo in Bern, irgendwie beim Eingang halt. Und Fußballschweiz hofft jetzt, dass man irgendjemand den Stempel findet und der schießt uns dann zusammen mit dem Granit Xhaka. Stell dir vor, der vor dem Granit Xhaka, das ist eigentlich eben.
Tommy freut sich schon, er ist richtig begeistert von deinem Votum.
Nein, ich meine, es ist jetzt der typische Moderatoren Terminologie, die, der Hoffnungsträger, das hat niemand gesagt, Florian.
Ja, also ich bin bei dieser Kaderbekanntgabe von Murat Yakin und dann plötzlich, ich bin so völlig, ich völlig unvorbereitet natürlich dort reingesessen und dann sagt plötzlich der Nationaltrainer, ja, du Joel Monteiro, das wäre schon noch wichtig, wenn der könnte mitschuten. Und ich so dachte, aha, wirklich? Und seit er das gesagt hat, wird das natürlich in den Medien immer wieder, oder, ah ja, der Joel Monteiro und man wartet auf seine Einbürgerung und dann Foto plötzlich zu treffen.
Ja, also eben, also ich kann Murat Yakin Danke sagen, also man merkt schon, also das Selbstvertrauen ist definitiv auf bei Monteiro, ich finde eben auch gerade wieder sein Goal gestern, ist ein Beleg dafür gewesen, wie er dort Rottiger lässt, lustig und dann aus 20 Meter abzieht. Ja, ist nicht sein erster Goal, den er so macht, ich glaube Anfang der Saison hat er sich in dieser Lage, in dieser Situation noch nicht zugetraut, abzuschließen, oder? Also definitiv, ein kleines Honorar könnte sich auch noch an Murat Yakin überschieben.
Gut, das hätte Yakin sicher nötig als Nationaltrainer, das stimmt natürlich. Und was braucht man denn das?
Ein weiterer
Erträger. Das ist ein weiterer Erträger.
Genau. Und der Sylvain Gonvula, haben wir ja auch immer gesagt, das ist ein treffsicherer Stürmer. Ist klar, dass man auf den setzt bei IB.
Ja, definitiv. Ja. Also es war immer so gewesen. Nein, ich meine, IB... also man kann es, glaube ich, der ein oder andere Transfer, den sie im Sommer gemacht haben, ich glaube, früher oder später wird man den vielleicht als Fehltransfer abbuchen. Bei den Stürmern haben sie ja wirklich immer eine super Trefferquote gehabt. Es hat angefangen mit Moirot oder Same, Siebache, selbst der Kanga, den man ja auch schon als Fehltransfer verschrien hat, der hat super näher getroffen, den haben sie für 5 Millionen in die Bundesliga gekauft. Und der Govula war so der erste, wo man denkt, nein, jetzt da ist es sich wirklich... Ich meine, zwei Jahre vor, in zwei Saisons in Bochum, kein einziges Goal geschossen. Das musst du jetzt erst einmal schaffen als Stürmer. Aber ja, jetzt so ein bisschen die letzte blüht er auf. Drei Goal in Folge. Der Manja hat scheinbar auch ein Sturmduo gefunden. Es wird jetzt nicht gerade der am Schossen vom Cedric Gitten her, weil der Elia und der Gonvula, das passt wirklich zusammen. Das ist jetzt auch wieder so ein bisschen das Element. Der Gonvula ist ja wirklich der physisch starke Stürmer, gross. Hat die Verdrängung und der Elia kann neben ihm durchwirbeln. Es passt besser als mit dem Mitten, muss man sagen. Und von dem her 12 Goal in den letzten drei Heimspielen. Ja, sie sind auf dem Meisterkurs.
Jetzt das Kopfgoal, das er macht, zum 1-1, oder? Er macht das 1-1. Genau. Das hat mich dann schon wahnsinnig an Samé erinnert. So, weil ich habe bei dem immer gedacht, bis jetzt er ist so gross und seine Kopfbälle sind so mies bis jetzt. Aber da, okay, also das ist jetzt ein solider Kopfball, muss ich sagen, mit viel Selbstvertrauen.
Ja, also es gibt auch die Diskrepanz zwischen daheim und auswärts. Also dass sie jetzt Luzern daheim schlagen, von dem hat man ja gleich ein bisschen ausgehen. Ja, schlussendlich, Servet hat sich ja komplett aus dem Meisterrennen verabschiedet. Von dem her, die 6 Punkte dürften länger. Sonst ist vieles immer noch shaky. Also wir können auch vom Amanda auch noch reden. Ich meine, ja, also... Vielleicht letzten Sommer hat man noch gesagt, wenn der ein oder andere Eibenspieler das EM-Aufgebot schafft, ist dann vielleicht der Amanda, oder? Aber nicht der Monteiro, definitiv nicht. Aber ja, vielleicht fragen sie sich in Frankfurt auch schon, was sie mit diesen 15 Millionen gemacht haben.
Also der Pass, den er dort spielt, dann kurz vor Schluss, das ist ja, also, weiß nicht, wo der junge Mann den Kopf hat.
Ja, ich finde, man muss mit jungen Spielern immer ein bisschen vorsichtig sein, aber wirklich seine Auftritte nicht nur gestern, also wirklich in den letzten Wochen fragt man sich schon ein bisschen, ja, was ist da los? Nimmt es genug ernst? Gestern war so eine Szene, er sieht schon beim 0-1 sieht nicht gut aus, weil der Klitsch überhaupt nicht bedrängt. Er spielt dann den Pass zum 1-0. Dann schiessen sie den Ausgleich und dann läuft wirklich ein Steilpass ab. Ja, wenn wir die Physis hätten von Amanda oder einigermaßen würden wir den Steilpass so locker ablaufen. Also das war einfach eine ganz normale Szene. Schon das Publikum auf, lässt sich lavieren und kurz darauf ab, sieht er halt wieder beim 1-2 nicht gut aus. Eben der katastrophale Foulpass, den Luzern noch einmal zurück ins Spiel bringen kann. Also es war sehr ein fragwürdiger Auftritt.
Ja, also einfach seit, was glaube terminieren, seit der Transfer feststeht, oder?
Ich finde, es ist ja Frankfurt, also oft ja junge Spieler aus der Super League, ist ja immer ein bisschen ein Wert auf das Potenzial, wie im ganz besonders, weil eigentlich, er gilt ja schon seit längerem als wirklich grosses Talent. Ich finde, wenn man ihn sieht spielen, weiss man warum. Er ist enorm gross. Man denkt, er ist in den letzten 1-2 Jahren noch einmal gewachsen. Also er ist irgendwie 1,95 mittlerweile. Er ist ein Brocken, er ist relativ schnell für die Grösse trotz allem. Er hat eigentlich eine gute Technik. Und trotzdem, irgendwie vieles, was halt den gleichen guten Verteidiger ausmacht, Stellungsspiel, zu antizipieren. Und da hat er noch Entwicklungen hergelegt. Eigentlich muss man sagen, seit in den letzten knapp zwei Jahren, dass er regelmässig spielt. Und ja, ich meine, das war auch schon in der Vorrunde so gewesen. Der hat ab und zu einen guten Match gehabt. Aber trotz allem, er müsste eigentlich jetzt ein dominanter Verteidiger sein in der Schweiz. Und das ist bei weitem nicht. Also Frankfurt, die 15 Millionen sind komplette Wette, dass er da wirklich noch den Knopf auftut.
Wobei Innenverteidiger und Stürmer, finde ich, da hilft das Alter und die Erfahrung dann amix schon. Und häufig entwickeln sich ja Spieler auch nicht einfach auf einer geraden Linie gegen offen, sondern es gibt so Plafond, wo das Gefühl ist, okay, kommt er jetzt und dann ist der nächste Schritt gekommen, dann wieder recht viel höher sein. Also Manuel Akanji ist für mich so ein Beispiel, wo man gesehen hat, er ist schnell, der ist gut mit dem Ball am Fuß, aber der hat natürlich dann auch Leichtsinnssachen drin gehabt. Da hat er gut in Basel noch einen Kreuzbandriss gehabt, den er zurückgeworfen hat. Aber dort hat man auch das Gefühl gehabt, okay, der hat eigentlich alles, aber bringt er es auf die Reihe, körperlich und mental und so. Und ja, also von dem her, wir sehen so dann, jetzt haben wir Luzern abgefrühstückt, dann wären wir die, wo reingeschlüpft sind, St. Gallen.
Nein, ich bin stolz, wie viele andere im Stadion auch, ich bin stolz auf unsere Jungs, dass sie so konzentriert waren, dass sie so mit Leidenschaft gespielt haben. Es war nicht einfach nach dem Rückstand und deshalb ein Riesenkompliment an die Mannschaft. Wir haben lange darauf gewartet, aber wir haben gesehen, was da drin steckt, taktisch und auch emotional. Sehr gut.
Das war Peter Zeidler nach dem 5:1 von seinem FC St. Gallen gegen Yverdon. Der Ueli hat noch schon angefangen, umeinander rechnen während dem Match, oder? Weil Yverdon in Führung gegangen ist. Was passiert jetzt mit dem FCZ? Wie viel könnten sie verlieren im Heimspiel gegen St. Gallen? Und am Sonntag ist dank IB oder Luzern die ganze Luft raus.
Ich habe so lange gerechnet, ich habe quasi den ganzen Sturmlauf von St. Gallen dann eigentlich verpasst. Tommy hat mich dann beruhigen können. Du kannst, glaube ich, aufhören rechnen. Es ist übrigens ums 1-1 gegangen. Wenn es unentschieden würde bleiben, wie hoch könnte der FCZ verlieren gegen St. Gallen? Hat sich dann alles erübrigt.
St. Gallen hat sich so mit Fingernägeln in die Finalrunde reingekrallt. Profitieren schlicht und ergreifend von der Vorrunde, die sie hatten, oder von dem vor dem Winter. Und jetzt haben sie einmal durchschnaufen, aber längt das noch weiter rauf?
Also sie haben jetzt am Samstag mal sich wieder belohnt, muss man sagen, für den Aufwand, den sie immer betrieben haben. Und sie sind auch reichlich belohnt worden, weil ein Gegner dort gestanden ist, der also zum Teil verteidigt hat. Dann ist also fast am Ende Niveau, zumindest ein bisschen böse. Also was sie zum Teil für Fehler gemacht haben, ist also bemerkenswert gewesen. Und St. Gallen ist jetzt einfach mal gelaufen, wo es halt die 4 Match vorher nicht gelaufen ist, was Führungen verspielt haben. Es ist das St. Gallen gewesen, wie man es kennt. Und es ist auch gut, die Stimmung ist wieder super gewesen in dem Stadion. Und es ist auch gut, ist die Mannschaft in der Finalrunde. Muss man sagen, das wäre jetzt sicher ein Verlust gewesen. Und dann hätte auch St. Gallen das Vergnügen gehabt. Wie hast du in dem Match gesagt, du, Ueli Güngeli?
Ja. Genau,
Güngeli-Match.
Er hat es dann abgewandert auf Güngeli-Match, Dominik.
Gut. Ist das nicht das Gleiche? Was ist ein Güngeli? Ist einfach
ein Käse-Match.
Ah, Käse-Match, okay. Gut. Victor Ruiz.
Ja.
Was für ein Goal.
Ja, super Kiste. Also etwa dreimal müssen in der Verlangsamung schauen, wie sie gecheckt haben, was er genau gemacht hat. Also zieht der Ball irgendwie mit dem rechten Fuß hindurch im vollsten Lauf. Das war also schon recht cool gewesen.
Das war sensationell. Ich meine, ich habe eine Woche vorher ja den Fofana gelobt für seine Ballannahme vor dem 2-2 gegen Lugano. Aber das jetzt am Samstag, muss ich also sagen, das ist jetzt, also mir ist es gleich gegangen wie Mueli. Ich habe zuerst mal gedacht, wie hat er jetzt das genau gemacht? Das war also sensationell. Ich erinnere mich ganz weit, ganz leicht, ganz scheuch. Achtung, nicht zu gross vergleichen, aber an Dennis Bergkamp, wo man in Newcastle oben für Arsenal ein Goal geschossen hat, wo also auch, hast du auch müssen dreimal schauen müssen, um herauszufinden, wie er es jetzt eigentlich genau gemacht hat.
Dort hast du aber nicht gejubelt, oder?
Neutral auf der Pressebank. Ueli.
Und ich glaube auch, weil es tatsächlich so machen. Ich habe zuerst gedacht, ja, das ist, er probiert ihn hinten mit der Hacke und hofft, dass sein Stürmer irgendwas hinter ihm steil läuft. Aber wenn man es dann ein paar Mal anschaut, ne, ich glaube, er hat es genauso machen wollen. Ball so mit der Hacke mitnehmen, sich selber in den Lauf legen. die Gegner haben nicht unbedingt mit dem gerechnet. Und ist der Beweis, dass Saudi-Arabien ein super Ort ist zum Fußballschuh? Was da ist eigentlich besser zurückgekommen, als er gegangen ist?
Er hat sich können vorbereiten auf St. Gallen. Aber vor allem, was entscheidender war an dieser Situation, wie er nachher abschließt. Nicht irgendwo noch in den Böllen in Ecken abschieben, sondern einfach voll draufhauen. Und das ist die Entschlossenheit, die es einfach braucht, wenn der Goal schiessen will. Da können sich noch viele Scheiben abschneiden.
Gut, voll draufhauen gibt es noch viel in der Liga. Sie treffen auf den im Schnitt 7 Meter neben dem Goal.
Ja, ja. Aber du weißt, so, was ich meine.
Und bei Iverdon hat man immer das Gefühl, ich habe ja das Glück gehabt, Iverdon mehrfach schon daheim gesehen, shooten live, dort können sie verteidigen. Aber auswärts, das Stadion ist einfach ganz anders, der Rasen ist anders gezeichnet, sie wissen nicht, wo sie müssen stehen.
Und es hat keinen Wind, gell? Sie wird ist natürlich der Wind. Es ist ja nach dem See, das Tibet hat sich enorm aufgeregt vor 2 Wochen.
Wegen dem Wind.
Oh, wegen dem Wind.
Okay. Das stimmt jetzt aber nicht.
Doch, der Wind, also aufgeregt. Es ist natürlich das Platzverhältnis und der Wind. Ja, das ist schon am einen oder anderen Ort aufgeführt
worden. Aber wir haben heute nicht den 1. April, er ist schon vorbei.
Okay, also wir lassen die beiden grün-weißen Teams dort, wo sie sind. Yverdon kann ja auch schon die nächste Saison eigentlich planen, was mit einem anderen Club zu tun hat.
I don't think it's a crisis. I mean, it's football.
Ich denke nicht, dass es eine Krise ist. Das ist Fußball. Ich wurde gefragt, möchte GC überhaupt erstklassig bleiben? Die Antwort ist ja. Wir wollen gewinnen und hier sein. Wir möchten nicht in der Challenge League spielen. Klar, das kann passieren, aber wir werden weitermachen und uns wieder nach oben kämpfen. Vielleicht ist es eine Krise in einer gewissen Art, aber niemand schiebt Panik.
Das war Stacey Johns, die Verantwortliche bei LAFC für GC, GC, GC. Es ist keine Krise, aber vielleicht ist es auf eine Art eine Krise, aber keine, wo man Panik haben muss. Und ja, sie hat noch ein Barbecue machen mit Fans, hat sie gesagt, um so ein bisschen Gespür dafür zu bekommen, wie die Stimmung so ist. Und vermutlich ist die Stimmung nicht wunderbar. GC verliert 0-20 gegen Lugano. Eben davon können ausgehen. Eigentlich Chancella über eine Penalty ziemlich am Anfang vom Spiel. Und der Rest hat man einfach können sagen. Also können jetzt alle wieder heimgehen. Bringt es nicht zum Zuschauen. Jetzt sind 7 Punkte auf Yverdon. Und man weiss nicht, von wo GC die Punkte will holen, um das noch aufzuholen.
Also wenn eine Kompetenz von der Präsidentin ein Maßstab ist für die Qualität der Mannschaft, dann musst du also das Allerschlimmste befürchten. Weil die Aussage, das Interview auf SRF ist das gewesen, glaubst du, gell?
Genau.
Die sind erschütternd. Also schlicht und ergreifend erschütternd. Wenn die Frau hat schlicht und ergreifend keine Ahnung, um was dass es da geht. Also so muss ich das sagen. Also das ist... ich weiß nicht, wer die beraten, die Kommunikationsfragen, aber also, wenn sie beraten ist, dann ist sie schlecht beraten und ja.
Also wir haben ja letzten Montag hier eigentlich so halber angekündigt, dass es zum Trainerwechsel kommt und dass der Marco Schallibaum ein heißer Kandidat ist. Also, und ich habe dann so gedacht, ja, wenn man sagt, man hat ein grosses Netzwerk und man kennt viele Leute auf der Welt. Ich glaube, die Telefonnummer von Marco Schallibaum hatten wir da innen alle auch gehabt. Und es ist so, nachdem man irgendwie jetzt zuerst in Deutschland geht suchen und in der dritten Liga von Deutschland, merkt man, das funktioniert nicht, jetzt nimmt man lokal und dann ist es der Marco Schallibaum, der halt bei Yverdon gute Arbeit geleistet hat. Das ist alles so ein bisschen, ich weiß nicht, der grosse Plan sehe ich nicht dahinter.
Ueli. Es gibt keinen. Ich glaube, es gibt schlicht keinen. Also ich meine, Stacey Johns ist in Los Angeles zuhause, sie kann gar keine Ahnung haben. Dann kann man sagen, okay, dann solltest du dich vielleicht auch nicht äußern. Ich glaube, es hätte jetzt nicht viel verändert, wenn sich jetzt der Harald Gärtner geäußert hätte oder der neue Sportchef Stefan Schwarz. Dummi, du senkst schon den Kopf. Nein, ich glaube einfach, ich meine, wir haben das jetzt x-mal da besprochen. GC ist ein kleines fußballerisches Desaster. Vielleicht wird es sogar noch ein grösseres Desaster, wenn es dann in der Bar anspielt. Es läuft so viel falsch und es scheint jetzt nicht nur, also nicht wegen dem Einstieg der Amerikaner alles anders zu sein. Es läuft scheinbar genau gleich weiter und das ist schon fatal.
Was hättet ihr denn gesagt, wenn ihr jetzt Stacey Johns gesehen habt oder der Kommunikationsberater von der Stacey Johns? Anders als das, sie wollen oben bleiben und wenn sie runterfallen, wollen sie wieder raufkommen.
Das ist eine super Aussage, muss ich sagen. Also wenn ich, ja, wenn ich runterfalle, wird wieder raufkommen. Mal, das ist super.
Ja gut, aber was ist anders zu sagen?
Nein, sie sollen mal einen Plan präsentieren, was der Ueli angesprochen hat. Sie sollen mal einen Plan präsentieren, was sie mit dem Verein vorhaben, wie sie es machen wollen. Das ist alles, du hast keine Ahnung, wie sie vorgehen wollen.
Ich hätte jetzt gesagt, ja, auf uns, wir haben so einen langfristigen Plan, und der ist so ausgeklügelt, da haben wir jetzt uns im Winter entschlossen, das lohnt sich gar nicht, jetzt in das alles rein, irgendwie wahnsinnig viel Geld reinzuschiessen. Ob wir jetzt nächste Saison höchste Liga oder zweite Liga schütten, ist uns wurscht, weil wir machen im Sommer einen Cut und dann bauen wir das auf, was wir wollen und dann sehen wir, was wir wollen und an dem lassen wir uns messen. Und was bis jetzt ist, das sind eigentlich alles Nachwehen von den chinesischen Vorgängern. Dominik, Entschuldigung.
So könnte man es auch verkaufen. Ich meine, sie haben schon einen Plan. Ich glaube einfach, man kann den Plan gar nicht aussprechen, weil das wird definitiv nicht gut ankommen, wenn man sagt, der Rekordmeister, Schweizer Rekordmeister als Filiale, als Zulieferer in irgendeinem weltweiten Netzwerk spielt eigentlich keine Rolle, was genauer dort abläuft. So kann es ja dann auch nicht verkaufen. Wie sie diesen Plan umsetzen, über das haben wir ja schon geredet, bis jetzt sehr dürftig. Schellibaum finde ich aber, ja, wir wären jetzt alle auf den Namen gekommen. Ich glaube, andere Leute, wir alle, halbe Fußballschweiz, wenn du gefragt hast, welchen Trainer bräuchte jetzt GC, hätten alle relativ schnell den Schellibaum genannt. Ich finde, für das muss man es aber jetzt auch nicht kritisieren. Ich finde es auch sehr schön, bekommt er noch einmal die Chance in Super League. Ich habe ihn im Dezember getroffen in Neuenburg, wo er noch gewohnt hat, nach seiner Entlassung in Iverdon, weil er auch äußerst fragwürdig war. Und dann hat er mir so gesagt, ja, hat er schon ein bisschen davon geredet, dass er Angst hat, noch einmal einen Job zu finden. Den Sommer komme ich dann schnell. Bis dann ist noch sein Vertrag nie wieder gelaufen. Und ja, er hat dann so gesagt, aber wenn ein Team aufsteigen will, dann soll man ihm doch anrufen. Also er hat gar nicht mehr damit gerechnet, dass er noch einmal eine Chance bekommt in die Super League, aber dann vielleicht in die Challenge League. Und es ist jetzt doch schön, auch noch beim GC, bei seinem Club, dass man noch einmal sehen, höchste Liga. Also das finde ich eine schöne Story und ich möchte es ihm gönnen. Aber es wird sehr schwer, mit dieser Mannschaft irgendwie noch Klasse zu halten.
Du kannst doch nicht als GC sagen, ja, gehen wir freiwillig, quasi freiwillig oben runter in die Challenge League und bauen dort etwas auf. Das geht doch nicht. Also, Florian.
Sie sind ja schon mal so halb freiwillig in die Challenge League und haben dort etwas aufgebaut.
Ja, man merkt, was das Resultat ist davon. Sie sind sensationell viel weitergekommen seither.
Schafft das der Marco Schellibaum? Längt das, der Trainerwechsel? Wir haben ihn ja, also es ist ja hier nicht selten gefordert worden. Jetzt hat es ihn gegeben. Längt das?
Ja, also ich glaube, das ist höchst unsicher, ob das langt. Also wir haben ja natürlich, wir haben schon lange gesagt, es müsste jetzt passieren. Aber wir haben auch halt auch immer wieder gesagt, das Problem ist, dass die Basis von dieser Mannschaft auch nicht gut ist. Und ich meine, an dem ändert sich nichts. Und die einzige Hoffnung ist, wo geht es sich an, dass es Marco Schellibaum gelingt, ein paar Spieler, die wahrscheinlich besser wären, als sie im Moment shooten, wieder auf ein anderes Niveau zu bringen. Ob das gelingt. Also höchst unsicher, aber ich bin zuversichtlich, dass wenn es einem gelingt, dann könnte er der sein, weil er halt gleich irgendwie es immer wieder gezeigt hat, dass er versteht, Spieler an ihre Grenzen zu führen und das Beste rauszukitzeln. Vielleicht etwas noch, vielleicht haben wir alle völlig falsche Erwartungen. Eben, es ist genau das, weil wir nicht wissen, was will der Club überhaupt sein in Zukunft. Vielleicht ist es ihnen mehr oder weniger egal, wenn jetzt da zwei den Club führen, die gar keine Ahnung haben. Vielleicht ist es ihnen mehr oder weniger egal, wenn einer von denen, also der Harald Gärtner, nur ein paar Tage pro Woche da ist. Also wenn du GC würdest ernst nehmen, müsstest du ja da jemanden einsetzen, der jeden Tag dort ist. Und genau merkt, was läuft in dem Club falsch. Und dann kann Massnahmen ergreifen, die man im Sommer kann umsetzen kann. Aber das haben sie ja gar nicht. Eben, vielleicht wollen sie es gar nicht.
Also Stefan Schwarz müsste ja jetzt jeden Tag dort sein, oder? Es wäre auch schlecht, wenn er nicht jeden Tag dort war, als Sportchef.
Ja, das wäre sicher von Vorteil oder ist von Vorteil. Also rein mal theoretisch.
Aber das würde doch nicht lange, wenn ich jetzt den Anspruch hätte, mit GC etwas wieder zu erreichen, dann muss doch der Chef, der im Moment wirklich der Chef ist, muss doch da sein und schauen, was läuft in dem Club. Die anderen Clubs kennt er ja schon, wo er auch zuständig ist zu Europa. Also ich finde es wirklich extrem schwierige Ausgangslage und ich glaube, im Sommer werden wir relativ genau wissen, was mit GC ist, sei es in der Challenge League oder sei es in der Super League.
Lugano, 6 Punkte hinter IB. Vermutlich reicht das nicht mehr, aber die sind sehr, sehr solid, sind das, was sehr nicht ist. Und sie haben mit dem Renato Steffen einen Spieler geholt. Und ich glaube, sie haben ihn auch wegen dem geholt, nicht nur wegen seinen Goal und Assists, sondern einen Spieler, der den Willen hat, etwas zu erreichen, einen Titel zu gewinnen. Und unangenehm kann sein, wenn es nicht läuft und selbstkritisch ist, auch selbst wenn man 1-0 gewinnt gegen GC.
Hast du das Gefühl, 6 Punkte können wir nicht mehr aufholen?
6 Punkte sind halt schon viel in 6 Runden, oder? Pro Runde 1 Punkt.
Gut, aber du hast eine Direktbegegnung. Und ich meine, Lugano hat jetzt in den letzten 9 Spielen, seit es einfach immer gewinnt, hat Lugano 11 Punkte aufgeholt.
Ja, wenn man immer gewinnt, das hilft, ja.
Ja, es hilft sicher. Also, das ist ja eine Grundvoraussetzung. Aber ich glaube, wenn die Chancen ist absolut realistisch, wenn Lugano IBE schlägt im Direktduell.
Ja. Das Duell wird im Wankdorf sein. Das ist ein bisschen der Nachteil von Lugano. Aber ich schließe es auch nicht aus, weil eben der Sieben nicht über alle Zweifel erhoben ist. IBE hat nächstes Wochenende in Winterthur. Es gibt auch einfachere Aufgaben, muss man sagen. Lugano hat, glaube ich, daheim gegen Lausanne. Wer weiß, vielleicht stehen wir in einer Woche hier und reden wieder anders. Aber es ist natürlich schon eine grosse Hypothek. 6 Punkte, 6 Spiele und IBE hat natürlich auch noch das bessere Goalverhältnis.
Ja, ja.
Ist eigentlich wie ein Zusatzpunkt. Also, es wäre dann schon auch eine Riesensensation, wenn sie es also noch so abfangen.
Ich habe einfach die Saison nicht schon abschreiben.
Wir gehen weiter.
Unglaublich, dass wir das können erreichen konnten, wie wir es geschafft haben, jetzt seit dem Spiel umgeschlagen. Ja, ist unglaublich. Und jetzt können wir die letzten 6 Matches geniessen und alles, was dazukommt, ist noch besser.
Der Basil Stillhardt nach dem 1-0-Sieg von Winterthur bis da los an Uschi. Der Aldin Türkes schießt das einzige Goal, nachdem sich Jeremy Waschu, der vorher eigentlich gut gehabt hat, dazu entscheidet, irgendjemand im Strafraum um den mal umzukehren, nachdem er 2 Paraden hat. Schaut euch das an, falls ihr es nicht noch gesehen habt. Dominik und ich haben uns gekugelt vor Lachen fast. Wenn du dich nur auf den Goal konzentrierst, denkst du, was macht er genau dort? Das Goal ist sehr leer. Es hat sicher geholfen, dass der Samku Kamara nach 28 Minuten an der Mittellinie den Gantenbein im Liebling zurückreißt, wo man sich auch denkt, der hat noch irgendwie 50 Meter vor sich. Lass doch den mal rennen. Nimmt er überhaupt den Ball mit? Weiss er, wo das Goal steht? Ist er schneller als ich? Aber egal. Winterthur ist in der Finalrunde und wird vielleicht Zürichmeister. Und der Oli freut sich daheim.
Was ist der Preis?
Ist noch nicht ausgehandelt.
Ich würde aufgehen, wenn ich der Oli wäre mit dem Preis.
Ist noch nicht ausgehandelt. Ich habe dagegen gehalten, aber wir haben noch nicht ausgehandelt. Aber du magst dich noch erinnern, wir sind dort beim Angelo Canepa im Büro gesessen, Florian, und haben das dann unter die Nase gerieben, dass Oli gut erzählt hat von Zürichmeister. Und seine charmante Antwort war ja dann, er hätte auch eine Ahnung von Fußball. Wobei, zum Goal von Winterthur muss man ja sagen, das war eine einstudierte Variante, wenn du das Assist siehst vom Stillhardt. Also das ist sicher in ganz fleissiger Trainingsarbeit eingestudiert worden. Nein, Winterthur muss man ja sagen, das läuft jetzt einfach am absolut obersten Limit. 11 Spiele nicht mehr verloren, dazu noch der Göppen-Viertelfinal gegen Zürich gewonnen. Ich glaube, viel mehr liegt nicht drin. Und was ja sehr erstaunlich ist am Ganzen an dieser Serie, ist, dass der eigentlich wichtigste Spieler seit Wochen fehlt. Muss immer aufpassen, im Vornamen der Luca Zuffi. Und das hat jetzt die Mannschaft einfach verkraftet. Und auch der Jankiewicz, der über Monate das Duo gespielt hat mit dem Zuffi im Defensiv, im zentralen Mittelfeld, ist auch seit Monaten nicht mehr dabei. Also es ist ja, es ist erstaunlich. Und sage nochmal, die Mannschaft macht Freude, wenn man dem FC Winterthur zugetan ist. Aber sie spielt am obersten Limit, würde ich sagen. Also ich glaube nicht, dass jetzt noch die ganz grosse Aufholjagd stattfindet auf den Meistertitel.
Aber Europa Cup war zum ersten Mal möglich.
Und dann müssen sie in Letzi.
Nein, auf St. Gallen. Wäre St. Gallen.
Ja, ich meine, die Geschichte wäre super. Wäre einfach wirklich super. Aber extrem schade, wenn sie dann müssten auf St. Gallen.
Ja, es ist halt so,
Sitz montieren.
Es ist halt so von den UEFA-Vorgaben. Aber ich glaube, wenn was für Winterthur natürlich die absolute König von der Saison noch wäre, wäre jetzt der Göpp-Halbfinale gegen Servette zu gewinnen am 28. April, also in knapp 2 Wochen. Wenn ich dann Einzug nehme in Bern zum 3. Mal in der Clubgeschichte, ja, da gäbe es eine relativ grosse Völkerwanderung von Winterthur auf Bern.
Hättest du dann eigentlich einen Fahnen dabei?
Ein Kollege hat mir mal ein Badtuch geschenkt vom FC Winterthur. und ein Bierdeckel FC Winterthur. Also das sind meine Devotionalien, und mehr habe ich nicht.
Ich würde gerne das Bild sehen, der Tommy so mit der Fahne über der Schulter beim Fanmarsch Richtung Stadion.
Das ist alles eine Frage vom Preis, Ueli.
Das ist sehr schön. Ja, doch, doch, das, ich sehe, ja, würde ich auch gerne sehen. Würde ich auch. Tun ich auch ins Kässchen legen, dass wir das Foto dann bekommen. Gut, Winti in der Finalrunde. Und wenn man sich ja, Europacup wäre nett. Man weiß gar nicht, ob es nicht der Club ein bisschen noch über seine Grenzen überbringen, oder?
Ja, du musst das schürt dann vielleicht auch falsche Erwartungen. Hast das Gefühl, Europacup, jetzt nehmen wir Geld ein. Aber du weißt, was das kostet. Also, was ist das denn? Conference League? Irgendetwas? Siebte Qualifikationsrunde irgendwo zu Kasachstan hin. Also, bis da mal ein bisschen Geld verdienst, braucht es lang. Und eben, das würde auch der Club keine organisatorisch an seine Grenzen bringen. Das ist halt einfach so. Ich meine, er schafft mehr oder weniger ein Bierbeit, nicht mehr ganz, aber halt, ja, er ist halt immer noch Challenge League, vieles.
Ja, aber es würde ja den Club auch zwingen, zu wachsen, sich weiterentwickeln. Und ich glaube, was jetzt diese Saison eigentlich, aber auch schon die letzte Saison hat gezeigt, ist einfach, dass Winterthur in die Super League gehört. Und zwar nicht 2-3 Jahre und dann geht man dann halt ab und dann ist dann halt so und dann sind wir dann wieder 10 Jahre in der Challenge League. Nein, Winterthur muss auf Jahre ein Standpunkt sein von dieser Liga. Das wäre das Beste, was im Schweizer Fußball oder etwas vom Besseren, was im Schweizer Fußball passieren kann. Viel lieber als all das Lausanne Nuschi und das Kraut. Von dem her, sie müssen ja dann so als Anspruch haben, als Club zu wachsen und weiterentwickeln.
Das klingt irrsinnig, Dominik. Das freut mich, dass du das so siehst. Das Problem ist nur, wie willst du wachsen? Wo sind die Möglichkeiten für Winterthur zu wachsen?
Ja, wo nicht?
Das Stadion ist schon mal, liegt schon mal nicht mehr rein zum Wachsen. Das ist schon mal ganz ein wesentlicher Punkt. Und ob du dann die Geldgeber findest, die 2-3, die dir einfach mal 1 Million reinschütten, dann kannst du also ein ziemlich grosses Fragezeichen machen. Also das Winterthur ist auch finanziell im Moment ausgeschossen, sofern nicht die Präsidentenfamilie das Gefühl hat, man gibt mehr Geld, was im Moment überhaupt nicht Tendenz ist. Oder man findet ganz finanzkräftige Sponsoren, die Freude haben, dass sie mit dem Fanli am Fanmarsch mitmachen. Nein, das ist das grosse Problem. Es klingt immer so, der Club muss wachsen. Aber schau mal die Möglichkeiten an, ob er und wie er kann wachsen kann.
Dann gehen wir zu einem Club, der das Gefühl hat, er kann durchaus noch wachsen.
Ich war jetzt in den letzten 1-2 Wochen ein bisschen mehr abwesend gewesen, auch aufgrund des Sommertransferfenster bin ich am Vorbereiten. Und aufgrund dessen, wir haben einen Austausch, aber ja, sie haben das Vertrauen vom Verein bekommen und sie sollen jetzt auch Gas geben und das Beste daraus machen.
Das war Miloš Malenović, der Sportchef vom FC Zürich, nach der 0-2-Niederlage bei Lausanne Sport. Und der Ludovic Magni hat zum ersten Mal als Trainer gegen den FCZ gewonnen. Das hat ihn sehr gefreut. Ich glaube nicht, weil er irgendwie den FCZ blöd findet, sondern weil das halt einfach noch nett ist, wenn man auch endlich einmal gegen seinen Ex-Club gewonnen hat. Und die Leute, die der Malenović sagt, die jetzt sollen arbeiten, das ist das Co-Trainer-Duo. Und das ist ja schon lustig. Wir sind ja hier in Zürich, daheim als Zeitung, und haben ja jemals wieder ein Gerücht. Wir haben irgendwann einmal am Anfang gesagt, jojo, das könnte dann der nächste Trainer sein. Und dann ist das irgendwie so eingeschlafen. Und auch irgendwie der ganze FCZ, jetzt sind sie zwar in der Finalrunde, aber irgendwie, was kommt jetzt noch in dieser Saison? Was ist eigentlich das Ziel? Also das Ziel müsste ja sein, irgendwie noch einen Europa-League-Platz anzugreifen.
Aber das wollen sie auch. Das ist ja das offizielle Ziel.
Aber irgendwie ist das fühlt sich ein bisschen an wie so in einem Limbo. Man ist so in einer Zwischenwelt. Der Sportchef sagt immer, jo, im Sommer kann ich dann endlich mal so richtig eingreifen. Man wartet auf den Trainer. Man denkt, was können wir da alles für Spieler? Und dass da eigentlich noch eine Saison gespielt wird, ist, glaube ich, wahrscheinlich dem Präsident sehr bewusst. Aber irgendwie so rundum, ich komme nicht ganz draus, Ueli. Kannst du mir das erklären?
Ja, also nachdem ich am Samstag die 90 oder 95 Minuten gesehen habe, muss ich sagen, ich habe nicht das Gefühl gehabt, dass jetzt das Team und die beiden Trainer jetzt unbedingt den Europa-League-Platz angeschrieben haben. Also ich bin sehr erstaunt gewesen über den Auftritt, der in der ersten Halbzeit wirklich okay war. Sicher besser als Lausanne, obwohl sie dann 1-0 zurückliegen. Aber ich habe dann schon gestaunt, wie wenig das in der zweiten Halbzeit kommt. Eben, ich habe auch gestaunt über, über die Wechsel, dass die besten Torschützen ausgewechselt werden. Klar kann man sagen, Okita und Marquesano haben jetzt auch nicht gerade jeden Match in den letzten 5 Spielen getroffen. Aber sie bringen dann halt irgendwie gleich eine andere Grundüberzeugung mit als der Afrié oder der Okoflex oder dann am Schluss ist dann noch der Santini gekommen. Und also die Mannschaft ist total in sich zusammengefallen und ein Torschuss, glaube ich, kurz vor Schluss, überhaupt gerade aufs Goal, eine richtige Torchance, wo der Okoflex dann relativ kläglich am Goal vorbeizieht. Ja, also sagen wir es mal so, zumindest am Samstag zu hören, haben jetzt die beiden Trainer nichts dafür gemacht, dass sie könnte die Lösung sein, wobei ich glaube, das muss man sowieso nicht denken, also die werden nicht die Lösung sein für die nächste Saison, ich kann mir das nicht vorstellen.
Nein, das ist ja schon längstens entschieden, dass das nicht sind. Ich glaube einfach, es ist nicht das stärkste Statement vom Verein, nach dem Henriksen die zwei einzusetzen im Co. Wir sind nicht Präsidium, sondern einfach zusammen miteinander, als dass sich das Jöppli teilen. Das ist sicher nicht nochmals das kräftigste Statement für Ambitionen in dem Frühling. Dort liegt sicher ein Problem, aber es ist natürlich, ich habe das Gefühl, die haben ganz klare Ideen, was sie machen wollen mit dem Trainerposten und dass der Trainer erst im Sommer rüberkommt. Und darum haben sie jetzt da einfach mal eine Übergangslösung eingesetzt.
Ich weiß nicht, ob jemand vorhin gesehen hat, wieso ich gegangen ist. Ich habe wirklich, ja, ich finde, es ist von Match zu Match sehr unterschiedlich beim FCZ, aber manchmal schon dann sehr wenig Leben drin. Also, meine Servette war okay gewesen, die erste Halbzeit, die zweite Halbzeit haben sie ja ein riesen Glück. Basel habe ich okay bis gut gefunden, wirklich sehr unterhaltsam. Ich meine, sie schlagen IB, aber es hat dann schon immer wieder Tiefs. Also, sie gewinnen gegen Stade Lausanne Uschi nicht, sie gewinnen gegen Winterthur nicht, die Heim machen kein Goal. Sie verlieren gegen Yverdon. Ja, sie gehen jetzt auf Lausanne, verlieren dort auch wieder. Also, es ist schon so ein bisschen. Also mich überzeugt es gar nicht und ich habe das Gefühl, die Leistungsschwankungen sind schon auch ausgemacht. Also ich sehe kein Konzept, sie machen mal das. Sie haben das letzte Woche schon thematisiert, mal haben die Jungen gespielt, das sind die letzten Schräge, sie hätten unbedingt die müssen bringen, jetzt sind die total verschwunden. Eben dann hast du, sagen wir, zwei einigermaßen treffsichere Stürmer, die dürfen dann aber, wenn du 1-0 zurück bist, spielen die dann plötzlich nicht mehr. Was ist genau die Idee? Also,
ich glaube, was die Idee ist, wenn man sehr gut im Sommer herausfinden. Und dann ist eigentlich auch die Zeit vor Wahrheit, bricht dann an, finde ich. Also sie behandeln sie offenbar wirklich wie eine Übergangssaison. Ja, stellt man halt noch die zwei dort die Seitenlinie, eigentlich einen relativ erfolgreichen Trainer, hat man mehr oder weniger abgeschoben in die Bundesliga oder hat man dazu gedrängt, dass er jetzt dort ist. Er wird es sicher nicht bereuen. Ich meine, er lebt jetzt auch gerade eine relativ gute Zeit mit Mainz. Ja, im Sommer wird man die Antworten sehen. Ich meine, da auch ihr hochgehängtes Konzept, was sie durchziehen wollen, auf die Art und Weise, wie sie Fußball spielen wollen, dann müssen Antworten kommen auf dem Transfermarkt. Ich bin gespannt, was für einen Trainer kommt. Aber dann kann man auch anfangen abrechnen, finde ich. Also.
Aber ich finde ja, die Saison ist halt nicht vorbei. Du musst doch jetzt hier schauen, dass du Belloni in die Europa League zumindest reinkommst. Also ich schaue dieser Mannschaft eigentlich gern zu, aber mir geht es so wirklich so, du hast ganze Saisons in einem Spiel, einmal denkst du, wow, so shooten sie super, und dann denkst du wieder, yes, es geht, was machen die denn eigentlich da? Und ich finde es ein bisschen hergeschenkt. Also man hat ja einem Bo alles nachgesagt, was er alles schlecht macht, er hat nicht Deutsch geschwätzt, er hat sich nicht für 15 Jahre verpflichtet im FCZ und er ist bei der ersten Möglichkeit nach Deutschland abgewandert. Aber irgendwie besser ist es nicht geworden. Es ist
doch total hergeschenkt. Also macht doch mal ein bisschen Betrieb. Eben, macht doch 90 Minuten betriebslos an. Also es geht ja 45 Minuten, wieso stellt ihr plötzlich ein? Also es ist für mich wirklich nicht nachvollziehbar, was sie wollen. Es ist mal so, es ist ganz sicher einfach immer wieder ein bisschen anders.
Dann gehen wir doch auf Basel.
Die Mannschaft lebt, Marvin lebt, der seine Trainer lebt und wir haben gewonnen. Das ist, was ich warte von meinen Soldaten. Wenn du das Soldaten, ist nicht nur, nicht immer nur Ruhe. Ich brauche Soldaten auf dem Feld, ich brauche Leidenschaft, ich brauche Wille, ich brauche diese Energie, diese Feuer. Ich probiere zu geben auch zu die Mannschaft in meine Zone und mache mal Hilfe oder ich nicht. Aber heute, wir haben gewonnen, das ist super Direktion von Marvin.
Das war Fabio Celestini, der Trainer vom FCB auf Blue nach dem 2-2 gegen Servette. Und es hat nach dem Match eine riesige Diskussion gegeben zwischen ihm und Marvin Hitz. Und wie man ja den Fabio Celestini so langsam kennt, er kann ja nicht etwas ausdiskutieren auf dem Feld, dann davonlaufen und es ist gut. Er kommt dann immer noch mal zurück. Also man muss mit der Kamera immer drauf bleiben. So wie beim Schiedsrichter, wo er eben 7 Mal angegangen ist, bis er dann rot gesehen, oder zum 2. Mal oder 4. Mal rot gesehen in einem Match. Marvin Hitz dreht dann auch noch mal die Runde. Aber es ist alles gut. Er hat auch noch gesagt, ja, also wenn der immer ein Problem hat, wenn der mal eine Diskussion haben mit eurer Frau, dann ist es auch schwierig im Leben, oder? Also von dem her, auch findet das super, wenn man sich auf dem Feld anbrüllt, dann ist das bei uns in der Fußballsitzung. Nachher ist es gegessen. Basel hat 2-1 gewonnen, hat jetzt 9 Punkte Vorsprung auf dem Barrageplatz. Servette, weiß auch nicht, macht irgendwie nicht mit, ich finde das blöd. Ich glaube, die hätten jetzt gerne das Saisonende.
Was war denn der Auslöser für die engagierte Diskussion zwischen diesen zwei?
Es hat gar keinen Auslöser gegeben, laut Fabio Celestini. Also der Marvin Hitz muss gemeint haben, dass er eine Szene kommentiert hat, wo der Hitz irgendetwas gemacht hat, aber das hat er gar nicht so. Aber ich finde seine Beschreibung so schön. Also er sorgt für Leben in der Zone und manchmal hilft es und manchmal nicht. So. Es ist ergebnisoffen, wie er umeinander tobt. Aber es war ein guter Match, es war ein toller Match. Ich habe den Match nicht im Stadion gesehen, aber ich habe die Leute gesehen, zurückgefahren in den Bus. Weil wir von unserer Wanderung zurückgekommen sind, die waren alle sehr zufrieden gewesen. Ich habe gefragt und die haben gefunden, ja, es war ein guter Match. Und wenn man die Zusammenfassung sieht, es hat viele Goalchancen gegeben, es hat Energie drin gehabt, es hat Tierno Barry drin gehabt, wo wir auch, wie alle unsere Voraussagen hier gesagt haben, er kommt mal. Einmal habe ich sicher gesagt, wenn ich wieder alles durchgehe. Und der Anton Kade, der vom Linksverteidiger jetzt plötzlich zum Stürmer umfunktioniert wird. Und ja, wenn dann Servette gegenübersteht, dann funktionieren zwei Konter und man gewinnt 2-1. Und damit kann eigentlich auch Basel die nächste Saison anfangen planen.
Also Soldaten, die leben, oder?
Das ist ein Spruch, der dir gefällt, oder?
Ja gut, er mit dem Che Guevara-Tattoo auf dem Arm, der Celestini.
Der Bo Henriksen und der Fabio Celestini haben etwa den gleichen Spruch, wenn es um Fußball geht, oder? Schützengraben und alles, was verboten ist, von den Spruchbildern her. Was in Basel sicher noch zu diskutieren geben wird, ist, der Finanzbericht ist rausgekommen und ich glaube, da gibt es noch ein bisschen Klärungsbedarf, weil man kommt nicht bei allen Zahlen genau daraus, von wo das Geld kommt und wo es anfließt und warum und so. Ich würde sagen, ich glaube, in den nächsten Tagen wird bei unseren Kollegen in der Basel-Zeitung etwas zu lesen sein zu dem. Aber was genau, weiß man halt noch nicht.
Ja, was ja erschreckend ist, trotz, kannst du mich korrigieren, 55 Millionen Einnahmen aus Transfers in gröbster finanzieller Schieflage.
Ja, also es ist so, eben, Rechnungen sind ja, das haben wir spätestens unter Bernhard Burgner gelernt in Basel, man kann da viele Zahlen hin und her schieben, man kann Verluste in Zukunft wegmachen und den Gewinn aber schon mal anholen. Es ist, das Jahr ist nicht schlecht gewesen, glaube ich, insgesamt, aber was ein Problem bleibt, ist die Liquidität, also das Geld, das man im Moment muss haben muss, um Rechnungen zu zahlen, damit es auch wieder Würstchen auf dem Grill hat und das Licht angeht beim nächsten Flutlichtmatch, dass man nicht immer muss sich freiwillig für den Viertel ab 2-Match melden am Sonntag. das könnte, glaube ich, ein Problem sein. Jo. Und eben, sonst habe ich leider den Match nicht gesehen und die auch nicht mehr. Unsere Basel-Kollegen sind eben jetzt mit anderen Journalistenkollegen bei der Führung vom FCB und lassen sich mal die Zahlen erklären. Von dem her. Fortsetzung folgt.
Nur noch schnell, weil du gefragt hast, Servette will nicht. Also ich finde, es läuft dann schon hure scheisselig für sie. Also fast in jedem Match im Moment, oder? Also meine, jetzt auch gestern wieder, meine, der Match kann auch 3-2 für Servette ausgehen oder wenigstens 2-2. Sie müssten gegen den FCZ mindestens punkten, nach dieser zweiten Halbzeit mit 2 Lattenschüssen. Die Winti müsste jetzt, glaube ich, auch nicht unbedingt verlieren, wo sie einen Penalty verschiessen. Die Luzern müsste jetzt nicht verlieren, wo sie 2-2 machen. Müsste jetzt nicht Punkte lassen, wo sie 2-2 machen. Ja.
Wobei gestern habe ich keine Wartirade gehört. Oder vorgestern. Nein, es war gestern vom Joel Mal. Also hat das ein relativ kurzes Gedächtnis, muss man sagen.
Weil Basel noch ein Goal abbekannt worden ist.
Genau.
Also der Anton Kade, 2 Goals sogar. Der Anton Kade hat eigentlich einen Hattrick geschossen, aber 2 haben nicht zählt. Aber auch zu Recht.
Zu Recht, eben. Voilà. Da sehen wir jetzt die Vorteile vom VAR.
Bei Servet, man könnte es auch böse sagen, wenn man auf Expected Goals geht, das ist eine Regression ins Normale rein. Weil sie haben in der Vorrunde, oder es ist ja keine Vorrunde, aber sie haben im letzten Jahr so viele Matches gewonnen, wo der Unterschied zwischen den Chancen, zwischen den beiden Teams nicht so war, dass man muss sagen, ja, Servet hat, ist klar, dass sie diesen Match haben müssen gewinnen. Sie haben können gewinnen und sie haben gewonnen. Und jetzt haben sie halt Kabedia und jetzt gewinnen sie die Match halt nicht. Und da sieht man auch, wie in dieser Liga, also wenn ich viel Geld hätte als Club, ein Stürmer würde ich mir leisten.
Ehrlich?
Ja, eher als in der
Liga. Wenn jetzt du Geld hättest, würdest du einen Stürmer hingehen zu GC, aha, zum FCZ, so. zu Servet?
Ich glaube, ich würde einen Mario Frick geben. Dann hat Mario Frick mal einen Mittelstürmer und wenn er es dann nicht schaffen würde, dann dürfte der Dominik über ihn fluchen und sonst.
Ja, ich meine, Servet wird jetzt sicher schlechter gezahlt. Das ist sicher so, aber sie sind halt meint dann oder andere Match vorher, was sie gewonnen haben, auch besser gezahlt worden.
Und es zeigt doch, was für eine super Leistung die Young Boys in dieser Saison zeigen. Also ist der einzige Club, der nicht verbrennt unter der grellen Sonne vom ersten Platz. Oder alle anderen schmelzen dahinter. FCZ völlig abgestürzt, Servet, kaum sind sie in der Nähe, abgestürzt. Ich warte jetzt darauf, dass Lugano wieder in sich zusammenbricht.
Gut, das kann man anders sehen. Also wir haben ja vor diesem Spieltag ausgerechnet Tabellenführer eigentlich in Europa, der Punkteschnitt. Und da sind nur zwei schlechter. Ich glaube, der albanische Tabellenführer hat noch tieferen Punkteschnitt als sieben. Und der Tabellenführer hat noch einen schlechteren Punkteschnitt.
Also es gibt nichts, was ich lieber mache als Punkteschnitt ausrechnen. Darum bin ich das heute nochmal nachschauen. Und IB ist jetzt bei 1,94 Punkte pro Match. Und hinten dran sind jetzt drei Clubs.
Sie also
haben, sie haben jetzt also noch, genau. Es tut mir furchtbar leid. Ich tue die Namen garantiert sicher falsch aussprechen. Können wir schreiben, wie man sie würde aussprechen. Also in Montenegro ist der FK Budućnost Podgorica mit 1,89 Punkten. In Albanien ist der KS Ignacia Rogoschine mit 1,87 und in Polen hat die SSA Jagiellonia Bialystok 1,86. War übrigens der erste Titel für diesen Club, falls du irgendwie noch wollt. Eine coole Meisterfeier abholen, vielleicht in, heisst der Ort, heisst Bialystok, glaube ich.
Gibt es eigentlich auch Expected Punkteschnitt? Gibt es das auch?
Alles, gibt alles. Es gibt auch Expected Spruchbeiträge bei der dritten Halbzeit im Podcast. Also, wir hatten noch ganz viele Themen, aber weil ja jetzt die nächste Runde total langweilig ist, weil es eigentlich um nichts mehr geht, oder weil der Meister steht fest und die Finalrunde ist klar und der Abstieg und der Barragist. Das heisst Barragist, oder? Ich glaube schon, oder? GC ist Barragist.
Du hast es du jetzt erfunden.
Genau.
Also Garagist oder Barragist?
der Barragist. Dann schwätzen wir das nächste Mal über die Finanzzahlen. Die sind heute Morgen gerade rausgekommen. Ich habe vorher mal einfach so wie heisst der Verlust, wo man in die Saison damit reinstartet? Strukturelle Defizit ausgerechnet von den Clubs. Das ist der Irrsinn. Also wenn man Transfererträge ausrechnet und ich habe dann auch noch die sonstigen Erträge ausgerechnet, weil die sind zum Beispiel, Lugano hat sonstige Erträge 18,9 Millionen, von wo könnten die kommen? Vielleicht aus Chicago, man weiß es nicht.
Sind sogar 19,8 sogar.
Also 20 Millionen.
Einfach. Aber es ist immerhin immerhin eine Million weniger als vor einem Jahr.
Also
sie sind wirklich am Sparen. Also sie haben einen super Finanzplan im Tessino.
Also das ist Wahnsinn, da hat ein Club hat mehr Geld, also hat kein Defizit, bevor er in die Saison reingeht. Und das ist IB mit Champions League Millionen TV-Gelder drin und alle anderen sind 18 Millionen FCB, 16, 17 Millionen GC, 11 Millionen Lausanne, also Servet, 19 Millionen strukturelles Defizit. Servet.
Also, und bekommen auch 14 Millionen, oder? Von Rolex-Stiftung könnte man sagen, oder? Also in diesen 14 Millionen hat sich auch 10 oder andere Millionen können finden, vielleicht für einen Stürmer.
Sie haben ihn ja gehabt.
Wobei sie haben ihn ja auch geholt, er darf echt nicht spielen.
Und das ist jetzt, habe ich gelesen, bei der Tribüne Genève. Es wird ja noch besser der Fall. Die zwei Spieler, die nicht dürfen spielen, weil sie nicht lizenziert worden sind, haben sich jetzt einen Anwalt genommen und verklagen Servet auf Schadenersatz, weil sie nicht dürfen shooten.
Würde ja.
Aber die haben ja noch einen Vertrag nachher. Also du verklagst die jetzt aktuell Arbeitgeber. Finde ich super. Also,
die kriegen doch sicher Punkteprämien ein.
Wahrscheinlich Meisterprämien. Versprochene Meisterprämien.
Also ich mache mir Sorgen, wegen deiner Aussage würde ich auch. Was kommt auf uns zu?
Ja, also Ueli, die sind ja gekommen auf Genf, ihre Karriere neu zu lancieren. Es wird relativ schwierig, das umzusetzen auf der Tribüne. Also da wäre ich auch noch ein bisschen sauer auf meinen Arbeitgeber.
Also, das und dann haben wir auch noch die personalisierten Tickets, das schieben wir jetzt auch noch, wo die Politik wieder mal will einführen, nachdem sie es vor einem Jahr nicht mehr wollen einführen, nachdem sie es vor einem Jahr lang haben wollen einführen. Das wird uns auch weiterhin beschäftigen.
Ist das ein FCZ-Plan mit den personalisierten Tickets auch? Ja. Oder ein GC-Plan? Was wollen wir?
Ich glaube, es ist der GC-Plan, genau. Hey, ich danke vielmals fürs Mitschätzen. Ich danke euch vor allem vielmals fürs Zuhören draussen. Mir hat nach der letzten Sendung der Stefan geschrieben, weil wir es dort von Tonbändchen gehabt haben, wo man aufrollt mit dem Bleistift, weil er hat ein Lied geschrieben, wo das unter anderem vorkommt. Es heisst Ctrl-Alt-Delete und dann steigen wir doch mit dem aus. Stefan Kohler, Ctrl-Alt-Delete. Ciao zusammen, bis in einer Woche.
Wir haben im Kindergarten an Aschenbecher getöpfert. Die Fernsehabend da haben sie Alben das Testbild gezeigt. Wir haben im Radio noch Rekord gedrückt beim Lieblingslied. Und jetzt fragt mich der Batz im Spiegel, sag, was ist passiert? Wir haben der heftige Tragerschule noch mit dem Füller gemacht. 164 war das Telefon für die Sportnews gewesen. Wir haben Inserat auf Kärtchen geschrieben im Konsum. Und jetzt finde ich beim Aufscrollen mein Jahrgang kaum. Ich merke halt, ich werde alt und drücke Ctrl-Alt-Delete. Das ganze Lad, ein Minute kalt, ich weiss nicht, was noch drinnen liegt. Ich merke halt, ich werde alt und drücke Ctrl-Alt-Delete. Also der Halt. Also halt alt. Mit dem Bleistift haben wir das Band zurück in die Kassette gedreht. Auf dem Apfelsaft ist noch nicht gestanden, er sei vegan. Dank dem Bravo haben wir ungefähr gewusst, wie es funktioniert. Jetzt wird mein Schlafrhythmus grad ziemlich neu justiert. Ich merke halt, ich werde alt und drücke Ctrl-Alt-Delete. Das ganze Lad, ein Minute kalt, ich weiss nicht, was noch drinnen liegt. Ich merke halt, ich werde alt und drücke Ctrl-Alt-Delete. Also der Halt, also halt alt. Also der Halt, also halt, alt. Und unsere Textnachrichten sehen noch fast wie Briefe aus. Und bei den Selfies weiss niemand recht, wo die Linsen ist. Unsere Handy haben wir beim Reden noch ans Ohr. Und unsere Netflix-Filme starten wir gegen am 4. vor. Halt, ihr werdet alt, wo drücke Ctrl-Alt-Delete. Das ganze Lad, ein Minute kalt, ich weiß nicht, was noch drinnen liegt. Ich merke halt, verliere halt und drücke Ctrl-Alt-Delete. Also der Halt, also halt alt. Also der Halt, also halt alt. Und was, wenn's mir gefällt?